Ja, hi und willkommen zurück zu Expedition Investment. Alle warten wahrscheinlich schon heiß gespannt auf diese Folge, die wir letzte Woche angekündigt haben, denn Birte wollte uns verraten. Hallo Birte.
Hallo Martin. Thesaurierend oder ausschüttend, was ist besser?
Und ich glaube, besser ist für jeden was anderes, aber ihr müsst wissen, was beides ist. Und deswegen machen wir mal ein bisschen weiter mit unserer Basic-Wiederholung, die euch hoffentlich hilft. Also, Birte, thesaurierend oder ausschüttend, ich stelle die Frage trotzdem, was ist besser? Denn, wie wir auch in der letzten Folge gelernt haben, bei der eigenen Finanzanlage gibt es keine doofen Fragen.
Genau, ich wollte jetzt gerade so schön anschließend an dein Was ist besser antworten. Kommt drauf an.
Ja.
Ja. Aber das habe ich dann jetzt damit
gemacht. Ja.
Genau. Denn es kommt natürlich so ein bisschen darauf an, wofür man den ETF jetzt gedacht hat. Man muss grundsätzlich wissen, dass bei ausschüttenden Fonds dadurch, dass eben ein Teil auch immer ausgeschüttet wird, die Rendite halt nicht ganz so schnell zulegt, da eben die Basis für höhere Gewinne fehlt. Dafür hat man dann regelmäßig oder bekommt regelmäßig Geld aufs Konto.
Ist das vielleicht schon mal gesagt, wenn man eine höhere Menge jetzt so anlegen würde, also wenn ich jetzt nicht 10 Euro im Monat in so einen Sparplan investiere, sondern wenn ich sage, ich habe vielleicht ein bisschen später gestartet und brauche da ein bisschen was fürs Leben und ich gehe mit 400 Euro in so ein Ding rein monatlich, wär das lohnenswert oder?
Vielleicht eher dann auch was, na vielleicht.
Praxisfall, ja.
Also vielleicht eher dann, wenn du für die Altersvorsorge ansparen möchtest, okay, noch relativ jung bist, würde ich sagen, dann eher thesaurierend, okay, weil du dann halt den Zinseszinseffekt besser nutzen kannst, denn thesaurierende oder akkumulierende Fonds legen eben die Erträge, also Dividenden oder Zinszahlungen, automatisch wieder im Fonds an und dadurch wächst das Fondsvermögen automatisch mehr durch den Zinseszinseffekt, denn die Zinsen werden eben auch wieder verzinst. Und bei einem ausschüttenden Fonds hast du diesen Effekt dann nicht. Aber wenn du vielleicht ja schon etwas älter bist und sagst, du hättest gern noch so ein regelmäßiges zusätzliches Einkommen und deine Basis ist schon relativ groß, sodass die Ausschüttung eben auch ein bisschen größer ist, dass du lieber das möchtest, weil du gar nicht mehr so viel Kapital quasi ansparen musst für die Zukunft.
Und wie funktioniert so eine Thesaurierung?
Automatisch.
Automatisch. Aber wie häufig funktioniert denn sowas? Also oder wie läuft das so von Häufigkeit ab?
Ach so, ja, das kommt so ein bisschen drauf an, wie der thesaurierende ETF eben grundsätzlich angelegt ist. Also es gibt halt einige, die halbjährlich Erträge oder Zinsen liefern oder auch quartalsweise oder monatlich und das dann eben entsprechend in diesem Rhythmus auch wieder anlegen.
Und bei Ausschüttenden, das haben wir am Ende der letzten Sendung, das war, glaube ich, ganz wunderbar, da hast du ganz viel buchstabiert.
Das war wirklich, soll ich jetzt nochmal machen?
Das war wirklich schön. Da gab es ja auch diese Kennzeichnung dahinter, also DIS, DIST, A und D.
Und QDIS, genau.
Das genau, den sind letzten der letzte mit QDIS, der sagt uns nämlich quartalsweise wird ausgeschüttet.
Der dafür
das Q.
Genau. Und DIS oder DIST, habe ich letztes Mal gar nicht erwähnt, steht für Distributing, also ausschüttend. Okay. Und die Thesaurierenden haben die Buchstaben ACC oder die Abkürzung beziehungsweise Buchstaben ACC, T oder C und C steht dabei für Capitalization, also die Erträge werden direkt reinvestiert.
Ja, also wir haben gehört, die Abkürzung haben wir haben gehört den Unterschied und was man lieber nimmt, hast du uns eigentlich auch schon ein Beispiel genommen, was für welchen Anwendungsfall besser ist.
Genau, eben ob man lieber regelmäßige Auszahlungen oder langfristiges Wachstum haben möchte. Ja, das ergibt sich auch ein bisschen daraus, dass eben ein wiederanlegender ETF langfristig immer mehr wert sein wird als ein ausschüttender ETF auf denselben Index.
Eine weitere Frage, die wahrscheinlich also für Anfänger noch gar nicht so sehr auf dem Horizont ist, aber die man auch vielleicht, wenn man sich damit beschäftigt, sich so einen ETF zu kaufen, die dann irgendwann auftaucht, das hören wir bei uns auch immer wieder, wenn die Profis miteinander sprechen. Und zwar ist das die Frage, in welcher Währung kaufe ich ETFs? Und ist das überhaupt wichtig?
Ja, genau. Zuallererst sollte man sich daran vielleicht fragen, was heißt denn jetzt Währung bei ETFs überhaupt?
Ja.
Und zwar gibt es da einmal die sogenannte funktionale Währung. Das ist die Heimatwährung, also Euro in unserem Fall. Mhm. Und dann gibt es die Währung der im ETF enthaltenen Unternehmen. Und in so einem Welt-ETF sind natürlich Unternehmen aus aller Welt in den unterschiedlichsten Währungen dann auch vertreten.
Okay.
Und dann gibt es die sogenannte Berichts- oder Fondswährung bei ETFs und die erkennt man auch an einer Abkürzung im Namen.
Wunderbar,
und
ich liebe ja Abkürzungen.
Bei Euro ist das EUR, bei US-Dollar USD, bei Schweizer Franken zum Beispiel CHF. Das ist dann auch normalerweise im Namen zu erkennen.
Ja.
Ja, und wenn jetzt eben viele verschiedene Länder in einem ETF sind, dann gibt es auch eben viele verschiedene Währungen und ja, manche Anleger treibt dann so die Sorge um, dass es da auch ein Währungs- oder ein Wechselkursrisiko gibt. Und ein Währungsrisiko heißt, dass eine Währung A gegenüber einer Währung B in einem bestimmten Zeitraum ab- oder aufgewertet wird und dadurch Nachteile für die Rendite entstehen können.
Heißt das als Beispiel, wenn jetzt der Euro schwach ist und der Dollar stark und ich habe viele US-Unternehmen, dann ist das für mich wahrscheinlich schlecht, den in Euro zu kaufen.
Im Endeffekt ist das egal. Da kommen wir gleich zu.
Ja, cool, super.
Genau.
Im Endeffekt ist das egal. Aber ja. Hört trotzdem weiter zu, ganz gewandt. Ich höre auch weiter zu.
Das ist tatsächlich so eine Fehlannahme, dass es einen Unterschied macht, in welcher Währung oder welches Kürzel dahinter steht, also welchen ETF man dann kauft. Aber nein, das macht überhaupt keinen Unterschied. Okay. Also wenn man jetzt denkt, ich kaufe dann USD, also ein US-Dollar-ETF, weil dann ist das in dem Fall ein Vorteil. Diese Fondswährung, also die Berichtswährung, hat überhaupt keine Relevanz für dein Wechselkursrisiko.
Krass.
Denn als Beispiel können wir uns da mal den MSCI World anschauen. Dieser hat ja Aktien aus eben sehr vielen Ländern, aber auch einen Großteil US-Titel.
Ja.
Und dazu kommen halt auch Papiere aus Japan oder Großbritannien. Und die alle werden ja in der jeweiligen Landeswährung notiert.
Okay.
Und wenn du jetzt denkst, naja gut, der Anteil der US-Firmen ist da am größten, dann kaufe ich den eben als USD-ETF. Das hat leider überhaupt keine Relevanz für das Wechselkursrisiko. Das Wechselkursrisiko ist immer vorhanden.
Ah, shit.
Denn
ich dachte eben, du meinst es anders tatsächlich. Ich meinte, deswegen war ich eben so begeistert davon, dass es keine Relevanz hat. Ich dachte, du meinst es anders, es ist immer positiv für mich.
Nein, es ist immer da, das Risiko.
Okay. Das hättest du mir vielleicht anders sagen müssen. Gut, aber
genau, also vielleicht, wenn ein ETF einen Anteil an deutschen Aktien im Wert von 1.000 Euro hat und er notiert in Euro, beträgt der Preis logischerweise 1.000 Euro. Notiert der ETF allerdings in US-Dollar, wird fondsintern umgerechnet. Das sind dann rund 1.212 US-Dollar jetzt in dem Beispiel. Einfach mal egal, ob das jetzt
auch
noch so ist.
Das wäre dann ein Kurs von 1,21
genau.
Euro. Einfach als Beispiel genommen, ja.
Und für dich als Anleger ist das halt total irrelevant, da die Depotbank, wo der ETF liegt, sowieso wieder in Euro zurückrechnet, weil wir uns ja im Euroraum befinden und auf deinem Depotauszug stehen dann also wieder 1.000 Euro.
Ah, okay.
Ja, also das hat leider überhaupt keinen Einfluss darauf. Das ist tatsächlich einfach so reine Geschmackssache, aber es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du den jetzt in US-Dollar oder in Euro kaufst.
Gut, also das ist dann so ein Punkt, wo ich mir nicht zu lange Gedanken muss, ob ich irgendjemanden outsmarten kann.
Ja, genau. Ja,
und mich nicht zu tief in die Währung und die Perspektiven der Währung reinlesen muss.
Genau.
Du hast mir also das Risiko nicht genommen, mir aber
Nein.
vielleicht gerade Zeit gespart.
Ja.
Dann bin ich dir sehr dankbar.
Jetzt gibt es deshalb genau aus diesem Grund sogenannte währungsgesicherte ETFs oder gehedgte ETFs, weil die sämtliche Fremdwährung im ETF gegenüber dem Euro oder eben der jeweiligen Währung von dem Land, in dem man sich befindet, absichern.
Okay. Mhm.
Das heißt, da besteht kein Währungsrisiko, aber das machen die Anbieter natürlich auch nicht umsonst.
Das heißt, die Kosten für so einen ETF, die würden dann wieder steigen, wenn man alles, was Risiko nimmt, kostet
treibt auch die
Geld.
Kosten.
Ja,
genau.
Okay. Mhm.
Und gerade wenn du eben langfristig in deinen ETF investierst, ist das immer so ein bisschen die Frage, ob sich das wirklich lohnt, dafür mehr Geld auszugeben, weil normalerweise gleichen sich solche Währungsschwankungen eben eigentlich tendenziell auch wieder aus über einen längerfristigen Anlagehorizont.
Okay, gut zu wissen. Gut, dann haben wir das auf jeden Fall geklärt und ich glaube, dass das ganz gut ist, wenn man dann da nicht zu viel Zeit drauf verwendet, aber wenn man ein höheres Sicherheitsbedürfnis hat und einem das ungefähr…
Es einem das wert ist,
ja.
Kann man das überlegen, ob man das machen möchte.
Okay, kann man das überlegen. Was müssen Anleger noch wissen? Also es gibt etwas bei ETFs und das fand ich am Anfang immer sehr kompliziert, ob das ein physischer oder ein synthetischer ETF ist.
Genau, das bezieht sich darauf, wie der ETF eben den Index repliziert, also nachbildet.
Nachbildet, ja.
Und die physische Replikation ist am häufigsten. Und das heißt, dass einfach alle im Index enthaltenen Aktien genau im gleichen Verhältnis auch wirklich gekauft werden und auch wirklich dann vorhanden
sind. Die sind dann vorhanden. Ich habe einen physischen ETF, der ist jetzt irgendwie auf diese 40 DAX-Unternehmen. Ich habe einen DAX-ETF meinetwegen. Und das heißt, nach Marktkapitalisierung kauft er dann wirklich, wenn ich 500 Euro da reinlege, entsprechend von allen das,
wie er hoch der kauft dann von allen wieder Anteile. Also. Es werden wirklich Anteile dafür gekauft.
Okay.
Da jetzt aber halt eben so Welt-ETFs sehr, sehr viele Unternehmen enthalten, kann es halt bei kleineren Firmen vielleicht auch manchmal ein bisschen schwieriger oder auch kostenintensiver sein, dann Anteile zu kaufen. Deshalb gibt es auch noch die sogenannte optimierte Replikation oder auch Sampling genannt. Das heißt, es wird nur ein Teil der Wertpapiere gekauft, die im Index enthalten sind. Und die Wertentwicklung des Index soll aber trotzdem genauso wiedergegeben werden, weil meistens die kleinen Positionen, die vielleicht schwieriger zu bekommen sind, ehrlich gesagt auch bei der Wertentwicklung dann nicht so extrem ins Gewicht fallen. Aber dafür ist natürlich auch das Risiko wieder ein bisschen größer, weil du wieder auch eigentlich dann doch weniger Titel kaufst. Aber dafür sind die Kosten dann auch niedriger.
Ah, okay, alles klar. Was ist denn dann genau so eine synthetische Replikation? Also was kann denn, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich kriege gar nichts Echtes dann.
Das heißt tatsächlich, dass die im Index enthaltenen Aktien gar nicht direkt gekauft werden.
Okay.
Stattdessen gibt es dann andere Finanzinstrumente wie zum Beispiel Swaps, um die Wertentwicklung nachzubilden.
Ja.
Also das heißt, der synthetische ETF, der den MSCI World abbildet, kann aus ganz anderen Aktien oder auch Anleihen bestehen oder im Extremfall sogar nur aus einer einzigen Swap-Position als eigentlich im Index vorhanden ist.
Okay.
Und jetzt fragst du dich mit Sicherheit, wie funktioniert das denn dann? Das ist auch tatsächlich ein bisschen komplizierter, aber ich versuche es mal so in groben Zügen darzulegen. Und zwar gibt es dann zwei Parteien, einmal den ETF-Anbieter und eine Investmentbank. Und die beiden tauschen Verpflichtungen miteinander aus. Und die Partnerbank verpflichtet sich dem ETF gegen Gebühr jederzeit die Wertentwicklung des Index inklusive Dividendenzahlung zu liefern. Und dafür bekommt sie die Rendite des sogenannten Wertpapierkorbs, den der ETF-Anbieter gekauft und wiederum als Sicherheit hinterlegt hat. In der Regel sind das dann eben Aktien großer Unternehmen und Staatsanleihen. Und wenn es da jetzt irgendwie Unterschiede in Wertentwicklung zwischen Index und Portfolio gegeben hat, das gleichen die Partner regelmäßig untereinander aus. Also vielleicht sollte man da auch nicht zu viel drüber nachdenken, aber wissen, dass es im Wesentlichen quasi ein Tauschgeschäft ist, um Kosten für den Indexnachbau zu senken.
Ah ja, okay. Es ist also kein Unterschied, also wenn jetzt zwei Leute das Gleiche anlegen und der eine hat den einen ETF in synthetisch und der andere hat den in replizierend, kriegen beide die gleiche Wertentwicklung hinten raus, wenn die am gleichen Tag verkaufen?
Ja. Sollte idealerweise so sein.
Okay.
Man sollte dann, es ist nur vielleicht ganz gut eben für den Hinterkopf zu wissen, dass man bei einem synthetisch replizierenden ETF, wenn man jetzt, also dass man einfach weiß, man investiert nicht unbedingt in die Unternehmen, die eigentlich im Index vorhanden sind.
Sondern man hat irgendwie so einen Zwischenvertrag zwischen.
Man hat halt ganz andere Titel da möglicherweise drin. Und es geht einfach nur darum, die Wertentwicklung tatsächlich einfach genauso nachzubilden.
Aha.
Es gibt dann, das kann man vielleicht noch erwähnen, ein sogenanntes Ausfallrisiko, dass die Partnerbank pleite geht und dann eben ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann.
Mhm.
Wie wahrscheinlich das jetzt ist? Ich wollte es nur.
Dass die Versicherung greift, oder?
Das ist wirklich das Ausfallrisiko, also dass das wirklich passiert, dass die Partnerbank pleite geht, weil gerade wenn du natürlich eine sehr, sehr große Bank als Partnerbank hast, ist das einfach schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ich will es halt auch nicht unerwähnt lassen, dass da natürlich dann auch ein Risiko besteht. Aber und wenn jetzt unsere Hörer jetzt danach total verwirrt sind, können wir sie vielleicht ein bisschen beruhigen, dass wir in der nächsten Folge darüber sprechen wollen, welcher Welt-ETF ist denn nun der richtige für mich, mit einer Checkliste mit 10 Punkten, wie man das herausfinden kann.
Oder wir sprechen in der nächsten Folge über was ganz anderes. Das kann, wir müssen
es kann auch passieren.
Es kann auch passieren, weil es meistens erklärt Birte mir ja was Und nächste Woche könnte es aber auch sein.
Erklärst du mir mal was?
Vielleicht erkläre ich dir mal was. Du weißt ja, als ich hier angefangen habe, hatte ich wenig Ahnung und ich habe immer so nach so Sachen gesucht, so gibt es dafür auch eine Theorie? Ne? Also gibt es da irgendwas, wo das nochmal als Theorie theoretisch niedergeschrieben ist? Und genau, da habe ich in der Anfangszeit hier ziemlich viele Videos von Ray Dalio geguckt und dazu auch was gelesen, um auch so Sachen wie Diversifikation und so zu verstehen. Und vielleicht würde ich das unseren HörerInnen auch mal gerne vorstellen.
Also ja, sehr schön.
Entweder die Checkliste mit 10 Punkten, auf die hätte ich auch Bock, oder wir machen Dalio. Das werdet ihr dann nächste Woche erfahren.
Aber die Checkliste kommt auf jeden Fall in einer
nächsten Folge. Die kommt auf jeden Fall und Dalio kommt auch auf jeden Fall. Ne? Ray Dalio. Okay, alles klar. Dann war's das für heute. Danke und tschüss. Danke, Birte, für die ganze Arbeit, die du dir wieder gemacht hast.
Danke, Martin.
Schön, dass wir am Ende diesmal nichts buchstabieren müssen. Vielleicht sind wir mit dem Buchstabieren erstmal durch. Das ist vielleicht die gute Nachricht.
Ja, ich glaube auch.
Und dann euch da draußen bleibt gesund, bleibt optimistisch. Und wenn ihr Fragen habt, immer gerne fragen. Ihr könnt uns einen Kommentar schreiben oder ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben. Wir machen mal die E-Mail-Adresse von uns unten rein, wo ihr uns erreichen könnt, wenn ihr wirklich, weil es gibt, wie gesagt, keine dummen Fragen, wenn es um eure Finanzen geht.
Genau.
Bis dahin.
Tschüss.
Bitte beachtet, dieser Podcast ist keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von bestimmten Produkten. Und Kapitalanlagen sind immer mit Risiken verbunden. Expedition Investment ist ein Original-Edelstoff-Media-Podcast. Alle Themen, Produkte und Gesprächsinhalte werden von der Redaktion ausgewählt. Sponsoren haben und hatten darauf keinen Einfluss. Redaktion und Host Birte Penzorn und Martin Vornweg-Brückner. Jetzt Expedition Investment in eurem persönlichen Podcast-Player. Ja, am besten abonnieren, 5 Sterne abgeben und keine Folge mehr verpassen.